SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Die Bank-App auf dem Smartphone wird immer mehr zur Konkurrenz des Bankschalters. Das hat Folgen für die Bankstandorte in der Schweiz. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz. Die Wehrpflichtsersatzabgabe diskriminiere in bestimmten Fällen Dienstpflichtige. Die Welt impft gegen Corona, aber wie gerecht werden die Impfstoffe verteilt, fragen wir den Völkerrechtsprofessor Armin von Bogdandi im Tagesgespräch. Im Studio heute Mittag sind Daniel Hof und Corsin Kavietzel. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Die Grünen Schweiz haben ihren überarbeiteten Klimaplan vorgestellt. Gemäß diesem soll die Schweiz bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein und bis 2040 klimapositiv, also mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen als ausstoßen. Erreichen wollen die Grünen dies etwa mit einem Verbot von Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor und neuen Erdölheizungen ab 2025. Nötig sei dennoch ein grundlegender Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft, sagte Parteipräsident Balthasar Glättli an einer virtuellen Medienkonferenz.
Das wird das Kernthema sein, zusammen mit dem Schutz der Biodiversität im nächsten Jahrzehnt in der Politik. Entweder ist es das Kernthema, weil wir es proaktiv anpacken, oder es ist das Kernthema, weil wir eben mit den negativen Konsequenzen des Nichtstun dann konfrontiert werden.
Die UNO hat 2050 als Termin zum Erreichen der Klimaneutralität festgelegt. Dieses Ziel teilen Bundesrat und Parlament. Verschiedene Verbände aus der Autobranche, der Gebäude- und der Mineralölbranche haben ihre Unterschriften eingereicht gegen das CO2-Gesetz. Insgesamt habe man der Bundeskanzlei mehr als 110'000 Unterschriften für das Referendum eingereicht, schreibt das Komitee in einer Mitteilung. Die Schweiz sei bei der CO2-Reduktion auf Kurs und spiele international gesehen beim Klimaschutz keine wichtige Rolle, so die Gegner des neuen CO2-Gesetzes. Gestern hatte bereits die Klimastreikbewegung der Westschweiz rund 7'000 Unterschriften eingegeben. Ihr geht das vorliegende CO2-Gesetz zu wenig weit. Das neue Gesetz will eine schrittweise Reduktion der Treibhausgase erreichen, unter anderem mit höheren Abgaben auf Benzin und Heizöl. Zustande gekommen ist auch das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz. Der Verein «Freunde der Verfassung» hat laut der Nachrichtenagentur Kiesten SDA knapp 90'000 Unterschriften gesammelt. Das Referendum will verhindern, dass die notrechtlichen Kompetenzen des Bundesrates während der Pandemie nachträglich legitimiert und bis Ende 2021 verlängert werden. Das Covid-19-Gesetz ist bereits in Kraft. Der größte Teil des Gesetzes befasse sich mit Finanzierungsleistungen, die der Bundesrat auch ohne notrechtliche Kompetenzen mit Bundesbeschlüssen regeln könnte. Außerdem könnte der Bundesrat bei einem erneuten Aufflammen der Pandemie wieder Notverordnungen erlassen, argumentiert der Verein. Der außerordentliche Bundesanwalt Stefan Keller erhält Rückendeckung vom Bundesstrafgericht in Bellinzona. Keller untersucht, ob die geheimen Treffen des ehemaligen Bundesanwaltes Michael Lauber mit FIFA-Chef Gianni Infantino illegal waren. Das Bundesstrafgericht bestätigt nun, dass Stefan Keller die FIFA aus diesem Verfahren ausschließen durfte und die FIFA darum auch keine Akten aus diesem Verfahren anschauen darf. Außerdem bestätigte das Gericht, dass Keller durchaus zuständig sei für dieses Verfahren, auch wenn die FIFA etwas anderes gefordert habe. Infantinos Verteidiger hatte die Ernennung Kellers kritisiert, er habe keine Erfahrung mit Strafuntersuchungen und sei nicht kompetent genug, die Untersuchung gegen Michael Lauber zu führen. Taucher haben vor der indonesischen Insel Java einen Flugdatenschreiber geborgen. Das Gerät gehört zum Passagierflugzeug, das am Samstag abgestürzt ist, wie die Behörden bestätigen. Unklar ist, ob es sich dabei um das Gerät mit den Flugdaten oder jenes mit den Stimmaufnahmen aus dem Cockpit handelt. Beide Geräte waren zuvor geortet worden. Sie sollen helfen, die Unglücksursache zu ermitteln. Die Boeing 737-500 einer indonesischen Fluggesellschaft war am Samstag ins Meer gestürzt. An Bord befanden sich 62 Menschen. Zum Wetter. Heute und morgen bleibt es im Norden und in den Alpen meist stark bewölkt. Dazu schneit es heute vielerorts. Unterhalb von 400 bis 800 Metern regnet es zum Teil. Die Temperatur erreicht 0 bis 4 Grad. Dazu bläst im Norden starker Südwestwind. Im Süden ist es heute teils und morgen meistens sonnig. Mit Nordföhn gibt es morgen im Tessin bis zu 10 Grad.
Corona und Homeoffice haben es gezeigt. Wir erledigen immer mehr unsere Bankgeschäfte übers Internet oder via App auf unserem Smartphone. Und das hat Folgen für die Standorte der Banken. Wenn immer weniger Leute den klassischen Bankschalter besuchen, braucht es weniger Filialen. Auf diese Entwicklung hat jetzt auch die Grossbank UBS reagiert. Sie schließt jeden fünften Standort in der Schweiz. Bis Ende März gehen 44 Filialen zu. Entlassen wird aber niemand, lässt die UBS verlauten. Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion. Der klassische Bankschalter ist immer weniger gefragt. Wer braucht ihn denn überhaupt noch?
Laut UBS sind das vor allem Kundinnen und Kunden, die eine Beratung wünschen. Also es ist nicht eine Frage des Alters, wie man vielleicht vermuten könnte. Das deckt sich auch mit Aussagen von ProSenectute. Die sagen ja, Seniorinnen und Senioren bis etwa 80 Jahren sei digital ähnlich fit wie Jüngere, also auch beim Online-Banking. Digital ist halt wirklich immer mehr möglich und das führt dazu, die Frequenzen in den Filialen gehen drastisch zurück. Jedes Jahr um 10%, sagt der Chef von UBS Schweiz. Und das erklärt, warum die UBS, die CS, die ZKB und andere Banken ihr Filialnetz straffen.
Und was passiert mit den Bankangestellten, deren Stellen am Schalter aufgehoben werden? Entlassen werden sie ja angeblich nicht.
Genau, das ist ein Versprechen von UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber. Er will keine Leute in der Corona-Krise entlassen. Betroffen sind dennoch 150 Mitarbeitende der Bank, die eben in einer Filiale sind, die zugehen soll. Die sollen aber innerhalb der Bank eine andere Stelle bekommen. Mittelfristig kann es dann natürlich anders aussehen. Also wenn die Bank beispielsweise künftig mehr Digital-Cracks braucht, da lässt sich vielleicht dann halt nicht jeder Schalterangestellte zu so einem Crack umschulen.
Bekannt gab die UBS auch, dass sie vermögende Kunden mehr zur Kasse bitten werde. Sie senkt die Schwelle für Negativzinsen. Wer 250'000 Franken und mehr Barvermögen auf dem Konto hat, dem werden Negativzinsen belastet. Evelyn Kobler, werden diese Negativzinsen in jedem Fall belastet?
Nein, das ist bei fast allen Banken so, dass sie mal eine Schwelle definieren, ab welcher Schwelle dann Negativzinsen möglich sind. Und dann schauen sie bei jedem Kunden, hat er noch eine Hypothek, hat er noch einen Anlagefonds, können wir mit dem irgendwie Gebühren oder Kommissionen verdienen oder will dieser Kunde wirklich nur Bargeld parkieren. Und je nachdem werden dann die Negativzinsen weitergereicht oder nicht.
Werden denn jetzt andere Banken nachziehen?
Das halte ich für gut denkbar, ja. Also UBS ist die größte Bank in der Schweiz. Sie könnte eine Art Vorreiterin sein. Andere könnten ihr folgen. Und was wir wissen ist, es gibt gerade neulich wurde das Bankenbarometer veröffentlicht vom Beratungsunternehmen EY. Und dort hat eine Umfrage gezeigt, mittlerweile sind nur noch 11% der Banken, die wollen nichts davon wissen, die Negativzinsen oder die Kosten dafür weiterzureichen an die privaten Kunden. Das waren zum Beispiel vor 5 Jahren noch 70% der Banken, die davor zurückschreckten. Also die Schwelle, die Kosten weiterzureichen, die ist deutlich gesunken.
Sie haben es gesagt, es kommt auf den Einzelfall an, ob Negativzinsen belastet werden. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, die Banken würden grundsätzlich die Gebühren für ihre Dienstleistungen erhöhen. Täuscht dieser Eindruck?
Nein, das täuscht nicht. Also die Banken wurden schon kreativer bei den Gebühren. Zum Beispiel, dass die Kontoführung plötzlich kostet oder der Bargeldbezug am Schalter plötzlich kostet. Das sind so sanfte Druckversuche, um den Kunden zu animieren, noch möglichst digitale Dienstleistungen zum Beispiel zu nutzen. Und all diese Massnahmen, die die Banken jetzt eben ergreifen, zeigen, für Banken ist es schwieriger geworden, mit dem klassischen Bankgeschäft, mit den Dienstleistungen Geld zu verdienen.
Information von Evelyn Kobl. Und so geht's weiter im Rendezvous. Den historischen Dorfkern neu belebt. Deshalb erhält Prangin am Genfersee den diesjährigen Wackerpreis. Die ugandische Menschenrechtsaktivistin Stella Nyanzi beschimpft Langzeitpräsident Museveni.
When I say fuck you, Museveni, fuck, fuck, fuck. Museveni. He gets it and he stops and he takes offense.
Nur so höre Museveni, wie schlecht es den Leuten gehe. Schlecht genug für einen Machtwechsel, fragen wir. Impfungen, sie sind umstritten seit ihren Anfängen im 18. Jahrhundert. Dabei, so Medizinhistoriker Florin Kondrau,
die Ausrottung der Pocken wäre ohne Impfung undenkbar gewesen.
Unser Blick in die Impfgeschichte. Erst aber zu diesem Thema hier. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Mühe mit der Schweizer Wehrpflichtersatzgabe. Diese Steuer müssen Männer bezahlen, die weder im Militär noch im Zivilschutz dienen und auch keinen Zivildienst leisten. Und zwar, von Ausnahmen abgesehen, selbst dann, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert werden. Die Straßburger Richter haben nun zum zweiten Mal in dieser Frage gegen die Schweiz entschieden. Friedrich Steiger.
Der damals in Bern wohnhafte Schweizer R. wurde im Jahr 2004 als Militärdienst untauglich erklärt, und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Hingegen sei er imstande, im Zivilschutz zu dienen. Er selber vertrat die Ansicht, er könne weder den einen noch den anderen Dienst leisten. Entsprechend wurde er zur Zahlung der Wehrpflichtersatzabgabe verpflichtet. Dagegen wehrte er sich juristisch, unterlag aber vor schweizerischen Instanzen. Hierauf gelangte er an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, den EGMR. Dort klagte er wegen Diskriminierung aus gesundheitlichen Gründen. Zudem führte er an, er sei benachteiligt gegenüber jenen Schweizern, die den Militärdienst aus Gewissensgründen verweigerten und einen zivilen Ersatzdienst leisten könnten. Sie sind entsprechend von der Wehrpflichtersatzabgabe befreit. Das oberste Menschenrechtsgericht in Straßburg gibt nun dem Kläger recht. Es ist bereits das zweite Mal, dass es im Fall einer Klage gegen die Wehrpflichtersatzabgabe zu Ungunsten der Schweiz urteilt. Der frühere Fall liegt bereits 11 Jahre zurück. Damals musste der Bundesrat aufgrund der Straßburger Gerichtsentscheidung die Rechtsordnung ändern. Es wurde neu die Möglichkeit geschaffen, dass dienstwillige, aber nicht voll militärdiensttaugliche Bürger einen Militärdienst mit besonderen, reduzierten Anforderungen leisten können und somit nicht wehrdienstersatzpflichtig sind. Aus Sicht des EGMR konnte diese neue Lösung im heutigen Urteil noch nicht berücksichtigt werden. Sie trat erst Jahre in Kraft, nachdem er, um den es im aktuellen Fall geht, die Steuer hätte bezahlen müssen. Allerdings entschieden die Richter in Straßburg nicht nur aus diesem formalen Grund gegen die Schweiz. Vielmehr, weil aus ihrer Sicht nach wie vor nicht klar und aus Menschenrechtsüberlegungen nicht fair genug geregelt ist, wer letztlich die Ersatzabgabe zahlen muss und wer nicht. Ganz grundsätzlich sieht der EGMR ein Problem in der Ungleichbehandlung von Wehrdienstverweigerern aus Gewissensgründen und Nichtdiensttauglichen aus Gesundheitsgründen. Die einen entgehen der Wehrdienstersatzabgabe, falls sie Zivildienst leisten, die anderen nur in gewissen Fällen, nämlich dann, wenn die körperlichen Einschränkungen gravierend sind. Das sei diskriminierend und verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Das neuerliche Urteil dürfte nun die Schweiz zwingen, in Sachen Wehrdienstersatzabgabe erneut über die Bücher zu gehen.
Frédéric Steiger. Prangin am Genfersee, ein lauschiges Wattländerdorf mit einem barocken Schloss. Dass Prangin den diesjährigen Wackerpreis des Schweizer Heimatschutzes bekommt, verdankt es aber nicht dem Schloss. Den Preis erhält die Gemeinde, weil sie in den letzten Jahren besonders sorgfältig in die Entwicklung des Ortsbildes investiert hat. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi nimmt uns mit auf einen Spaziergang durch Prangin.
Auf dem Dorfplatz herrscht reges Treiben. Gemeindearbeiter montieren die Weihnachtsbeleuchtung ab. Einwohnerinnen und Einwohner erledigen ihre Einkäufe. Auch Marianne Bader, die Bernerin, lebt seit über 50 Jahren in Prangin und sagt:
«Ich kaufe alles da. Hier findet man alles. Da ist Bäckerei und dann dort ist ein Tierraum. Und dort ist noch eine Pharmacie und dort eine Pizzerie. Die alten Gebäude renovieren und nicht kaputt machen.»
Die Épicerie, das kleine Lebensmittelgeschäft, befindet sich im ehemaligen Bauernhof des Schlosses, die Bäckerei gegenüber im ehemaligen Ofenhaus. Die Gemeinde renoviert die historischen Gebäude nicht nur, sondern gewährt auch attraktive Mieten. Nicht nur den Geschäften, sondern auch der Bevölkerung. In einer denkmalgeschützten Häuserzeile am Dorfplatz sind 16 Genossenschaftswohnungen entstanden. Mit diesen Massnahmen sei es gelungen, dass der historische Dorfkern lebe und nicht zu einem Museum verkomme, sagt Gemeindepräsident François Brion.
On veut pas transformer notre village en un grand musée. On voulait toujours garder l'identité villageoise de notre commune.
Auch die Gefahr, eine Schlafgemeinde in der Agglomeration Nyon zu werden, hat Prangin abgewendet. Obwohl sich die Bevölkerung in den letzten 40 Jahren von 2000 auf rund 4000 verdoppelt hat. Prangin ging seinen eigenen Weg und ist aus dem Verbund Region Nyon ausgestiegen. Das hat für Gesprächsstoff gesorgt. Von Prange-Exit war die Rede. Gemeindepräsident François Briand ist jedoch überzeugt, dass es der richtige Weg war. Denn nur so konnte Prangin verhindern, Landwirtschaftsflächen umzuzonen.
On a renoncé à construire sur des terrains agricoles et on a profité de demander des développements de plans de quartier dans l'espace urbain de la commune.
Neue Wohnquartiere sind innerhalb der bestehenden Bauzonen entstanden. Ebenso ein neues Schulhaus, nur wenige hundert Meter vom Dorfplatz entfernt. Der moderne Betonbau fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. Für Stefan Kunz, Geschäftsführer Heimatschutz Schweiz, ist das Schulhaus ein Vorzeigeprojekt. Wie Prangin nicht nur historische Gebäude erhaltet, sondern auch offen für Neubauten ist und
«Es zeigt, wie sie mit dem Thema Baukultur umgehen. Über Wettbewerb arbeiten, über qualitative Verfahren, oder das macht einen Unterschied. Also das sieht man auch. Das ist genau das, was der Schweizer Heimatschutz auch wirklich versucht zu fördern.»
Prangin hatte nicht nur klare Vorstellungen, wie mit den baukulturellen und landschaftlichen Qualitäten umzugehen, sondern hat auch das nötige Geld, profitiert von wohlhabenden Steuerzahlern und der seit Jahren ansässigen Pharmaindustrie auf Gemeindeboden. Rund 30 Millionen Franken habe man in den letzten 10 Jahren investiert, sagt Gemeindepräsident François Briand, auch in die Aufwertung des ehemaligen Burggrabens zwischen der Schule und dem Dorfplatz. Er wurde in ein Naherholungsgebiet mitten im Zentrum verwandelt, mit freier Sicht bis an den Genfersee. Dies schätzt auch Marianne Bader, die seit über 5 Jahrzehnten in Prangin lebt.
Da unten ist ein Teich. Im Frühling hatten wir 12 kleine Enten. Die kommen vom See hoch, weil es da viel stiller ist.
Freiräume aufzuwerten und den historischen Dorfkern zu beleben, sei der Gemeinde besonders gut gelungen. Darum zeichnet der Schweizer Heimatschutz Prangin dieses Jahr mit dem Wackerpreis aus.
Rendezvous 12.47 Uhr. Uganda ist im Wahlkampf. Übermorgen wählt das Land einen neuen Präsidenten. Oder wieder den alten. Denn nach fast 35 Jahren an der Macht tritt Yoweri Museveni auch dieses Mal an und zeigt einmal mehr, dass er Opposition im Land nicht duldet. Im November töteten Sicherheitskräfte mindestens 54 Menschen bei einer Veranstaltung. Dutzende wurden in den letzten Wochen verhaftet. Eine, die weiß, was es braucht und kostet, sich gegen den Autokraten Museveni zu wehren, ist die Aktivistin Stella Nyanzi. Seit Jahren steht sie dem Präsidenten immer wieder auf die Füße und das auf unkonventionelle Art und Weise. Anna Lemmenmeier hat Stella Nyanzi in Nairobi getroffen.
Was Stella Nyanzi besonders wütend macht, ist, dass Präsident Yoweri Museveni nicht zuhört. Nicht zuhören muss, weil er seit 35 Jahren herrscht in Uganda.
He doesn't hear this. But when I say fuck you Museveni, fuck, fuck, fuck you Museveni, he gets it and he stops and he takes offense, right?
Nur wenn ich fluche und ihn beschimpfe, dann hört er hin und fühlt sich angegriffen und reagiert. Stella Nyanzi saß bis vor kurzem im Gefängnis, 16 Monate lang, weil sie auf Facebook ein Gedicht veröffentlicht hatte über die Vagina von Musevenis Mutter. Nicht zum ersten Mal büßte Stella Nyanzi für ihre Worte. Auch den Autokraten Museveni ein paar Pobacken zu nennen, bezahlte die Aktivistin mit Gefängnis. Einigen Uganderinnen und Ugandern ist Stella Nyanzis Protestform zu rüde. Das erste Mal für großes Aufsehen sorgte die 46-Jährige vor 4 Jahren, als sie sich nackt auszog, um auf Ungerechtigkeit hinzuweisen. Doch für die Aktivistin sind Worte des Protests der einzige Weg, der im autokratischen Uganda übrig bleibt.
Why would Museveni fear a woman's words? But actually he does!
Warum sollte sich Museveni vor den Worten einer Frau fürchten? Aber er tut es. Sprache ist das Letzte, das wir haben. Wir können die Mächtigen in unserem Land nicht schlagen, wir können sie nicht mal abwählen. So kann unser Frust wenigstens durch Worte kanalisiert werden. Und Anlass zu Frust gibt es genug in Uganda. Seit Jahren setzt sich Anthropologin Nyanzi ein für Menschenrechte. Zum Beispiel als Uganda eine lebenslange Strafe für Homosexuelle einführen wollte. Als Netzaktivistin kämpft Nyanzi dagegen, dass die Regierung durch Steuern und Bewilligungen WhatsApp, Blogs und Facebook und somit die Meinungsfreiheit im Land einschränken will. Doch als Aktivistin seien ihre Mittel beschränkt. Darum will sie nun in die Politik und kandidiert fürs Parlament. Diesen Entscheid ausgelöst hat der Tod beider Eltern innerhalb eines Jahres. Zuerst ihr Vater. Der Arzt hatte einen Herzinfarkt und starb, weil er keinen Zugang hatte zu Medikamenten.
He could not access one tablet. So he knew the prescription, he had the money, he had the transport, he went to a health facility.
Er wusste genau, welches Medikament er braucht. Er hatte das Geld, das Auto, um ins Krankenhaus zu fahren. Doch es waren keine Medikamente vorhanden. Ein Jahr später meine Mutter. Sie brach zusammen. Doch als wir die Ambulanz riefen, hieß es im Krankenhaus, wir haben keine Ambulanz. Als wir endlich eine fanden, stand kein Fahrer zur Verfügung. Und als endlich ein Fahrer bereitstand, fehlte das Benzin.
So I sent some more money, we have a driver, but we don't have fuel.
Das Gesundheitssystem ist nicht das Einzige, das nicht funktioniert in Uganda. Das Bildungswesen, ganz grundsätzlich die Demokratie. Und das alles, weil sich Präsident Yoweri Museveni seit fast 35 Jahren nicht darum kümmere. Solange er an der Macht sei, könnten Uganderinnen und Uganda ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen.
As long as we have Dictator Museveni in power, right? None of the freedoms we fight for as human rights defenders, whether it's
Frauenrechte, Bürgerrechte, Meinungsfreiheit, das Recht auf Gesundheit, Bildung, alles aussichtslos.
I don't know, children's education, none of those make meaning if we have the dictator in power. And so Museveni must go.
Museveni must go. Museveni muss weg. Stella Nyanzi klagt an, zeigt Machtstrukturen auf und das alles in klaren Worten, die sich oft wie ein Gedicht an einem Poetry Slam anhören. Ihre Worte werden gehört, die Opposition in Uganda erstarkt. Doch der Autokrat sitzt fest im Sattel und hört das Volk nicht.
Der Präsident hört das Volk nicht und die Opposition ist stark. Da wollen wir nachfragen bei Afrika-Korrespondentin Anna Lemmeyer. Ja, wie stark ist sie denn, diese Opposition?
Ja, das ist derzeit etwas schwierig einzuschätzen, aber sie ist auf jeden Fall da präsent und macht Präsident Museveni offensichtlich Sorgen. Der Präsident hat in den letzten Wochen unglaublich hart gegen Oppositionelle ist er vorgegangen und gegen dessen Anhänger, insbesondere gegen seinen Hauptgegner Bobi Wine. Dieser wurde während dieses Wahlkampfes mehrfach verhaftet und er hat zum Beispiel auch heute Morgen berichtet, dass die Armee bei ihm zu Hause aufgekreuzt sei und all sein Sicherheitspersonal ohne Grund verhaftet habe.
Bobi Wine, auf ihn richten sich also die Hoffnungen der Opposition. Wer ist dieser Mann?
Bobi Wine heißt mit bürgerlichem Namen Robert Chagulani. Er ist ursprünglich Reggae-Musiker. Er ist erst vor wenigen Jahren, vor 4 Jahren, in die Politik eingestiegen. Seither ist er Parlamentarier. Bobi Wine steht in starkem Kontrast zu Präsident Museveni, vor allem weil er so jung ist. Also Bobi Wine ist 38, Yoweri Museveni ist doppelt so alt. Und das Alter, das bedeutet eben viel in einem Land wie Uganda, wo die Bevölkerung derart jung ist. Man muss sich vor Augen führen, Präsident Museveni ist seit 35 Jahren an der Macht. Das bedeutet in Uganda, dass 3/4 der Bürgerinnen und Bürger nie einen anderen Präsidenten erlebt haben. Und gerade diese jungen Menschen, die fühlen sich eben von Bobi Wine angesprochen.
Und hat Bobi Wine Chancen, Langzeitherrscher Museveni bei der Wahl zu schlagen?
Das halte ich derzeit für sehr unwahrscheinlich, und zwar aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass diese jungen Menschen zwar für Bobi Wine auf die Straße gehen, sich sichtbar machen, laut machen, aber ob sie dann wirklich auch an die Urne gehen, das ist unklar. Denn das Zweite ist, Museveni ist nach wie vor beliebt, er hat eine Anhängerschaft, er steht für viele als derjenige, der damals eben Frieden gebracht hat, der jetzt 35 Jahre für Stabilität gesorgt hat. In diesem Sinne ist es auch möglich, dass Museveni tatsächlich an der Urne gewinnt. Und dann denke ich, das ist wahrscheinlich das ausschlaggebende Element, so oder so, es ist unwahrscheinlich, dass Präsident Museveni einen Wahlsieg von Bobi Wine zulassen würde. Museveni hat nun fast 4 Jahrzehnte lang ein System zu seinen Gunsten aufgebaut. Er wird das zu nutzen wissen und er hat ja im Vorfeld sehr klar gemacht, dass er noch nicht fertig ist mit Regieren. In diesem Sinne dürfte wohl alles beim Alten bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das heißt, Anna Lemmeyer, von freien und fairen Wahlen kann keine Rede sein.
Nein, nein, definitiv nicht. Denn auch wenn bei Wahlen in Uganda stets eine Form von Repression dabei war, aber wie Präsident Museveni jetzt bei diesen Wahlen die Schraube angezogen hat, das ist in diesem Ausmaß neu. Der Vorfall im November, den Sie anfangs erwähnt hatten, wo bei einer Bobi Wine Rally über 50 Menschen ums Leben kamen, das ist für Uganda extrem. Und deswegen ist die große Frage nun vor allem, was passiert, wenn das Wahlresultat bekannt gegeben wird, wenn dann Bobi Wine-Anhänger im großen Stil auf die Straße gehen und die Sicherheitskräfte wieder derart eingreifen, dann erwarten uns sehr unschöne Szenen.
Information von Afrika-Korrespondentin Anna Lemmeyer. Die Briten haben im Dezember als Erste damit begonnen, mit den Impfungen gegen das Coronavirus. Seither folgt Land um Land. Die Welt hat die wohl größte Impfaktion der Geschichte gestartet. Seit mehr als 200 Jahren gibt es Impfungen. Impfen hat Menschen vor zahlreichen Krankheiten geschützt und auch schon große Pandemien beendet. Doch es gab auch Pannen und solange geimpft wird, solange gibt es auch Bedenken dagegen. Sandro Della Torre.
Die Geschichte des Impfens beginnt im 18. Jahrhundert. Damals leiden die Menschen unter den Pocken, eine Plage. Die hochansteckende Krankheit verbreitet sich schnell von Mensch zu Mensch und fordert alleine in Europa hunderttausende Todesopfer jedes Jahr. In England beobachten Landärzte, dass Menschen, welche die Kuhpocken durchgemacht haben, nicht mehr an den viel gefährlicheren Pocken erkranken. Der Landarzt Edward Jenner wagt 1796 den Versuch. Er entnimmt einer mit Kuhpocken infizierten Melkerin ein bisschen Eiter und ritzt diesen einem 8-jährigen Jungen in den Arm. Ein erster Meilenstein in der Impfgeschichte, sagt Florin Gondrau, Professor für Medizingeschichte an der Universität Zürich.
Das ist eigentlich der erste Fall des Impfgedankens, dass durch dieses Erzeugen einer Abwehrreaktion im Kontakt mit den Kuhpocken dann eine Immunität gegen die menschlichen Pocken erzeugt werden könnte. Das war Jenners Grundidee.
Die Impfung funktioniert, auch wenn damals noch niemand weiß, was ein Virus ist. Die moderne Impfgeschichte beginnt erst um 1870, als Wissenschaftler wie Louis Pasteur und Robert Koch das medizinische Labor entwickeln, sagt der Medizinhistoriker.
In dem Moment, wo die medizinische Forschung anfängt, im Labor zu versuchen, Krankheitserreger selbst zu identifizieren und mit ihnen auch umzugehen, wird dieser Impfgedanke auf eine ganz neue Grundlage gestellt, weil jetzt wissenschaftliche Versuche durchgeführt werden können, zum Beispiel mit abgeschwächten oder sogar ganz abgetöteten Erregern. Das erst macht das moderne Impfen möglich.
Louis Pasteur und Robert Koch entwickeln auf diese Weise Impfungen gegen Milzbrand und Tollwut. Im 20. Jahrhundert kommen immer mehr Impfstoffe dazu, zum Beispiel jener gegen die Kinderlähmung. 1980 erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO die Pocken für ausgerottet. Einer der größten Erfolge für die Impfung, sagt Florin Gondrau.
Die Ausrottung der Pocken wäre ohne Impfung undenkbar gewesen. Es gibt andere Erfolgsgeschichten, wie zum Beispiel die Kinderlähmung, die aus der westlichen Welt verschwunden ist aufgrund der Impferfolge. Insgesamt ist die Kontrolle von ansteckenden Krankheiten entscheidend verändert worden durch das Vorhandensein von Impfstoffen.
Doch es gibt auch Fehlleistungen in der Geschichte der Impfungen. Ein berühmter Skandal ist das Lübecker Impfunglück 1930, als 77 Kinder an einer verunreinigten Tuberkuloseimpfung sterben. Solche Fälle bedeuten immer auch einen Vertrauensverlust. Und die Impfskepsis gibt es schon so lange, wie es Impfungen gibt, auch in der Schweiz. 1882 lehnt das Stimmvolk das Epidemiengesetz deutlich ab, weil darin ein Impfobligatorium vorgesehen ist. In der Debatte zum aktuellen Epidemiengesetz von 2013 dreht sich der Abstimmungskampf auch praktisch nur um das Impfobligatorium, das der Bund in Notsituationen ergreifen könnte. Die Stimmbevölkerung nimmt das Gesetz an. SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler sagt, die heutige Impfskepsis sei auch damit verbunden, dass viele Menschen Alternativen zur wissenschaftlichen Schulmedizin vertrauten.
Es hat viel damit zu tun, dass Menschen, die sich für Alternativmedizin erwärmen, oft auch impfskeptisch sind. Und das sind ja nicht wenige Leute, die alternative Heilmethoden der Schulmedizin auch vorziehen. Und dort ist einfach oft diese Impfskepsis damit verbunden.
Aus wissenschaftlicher Sicht sei der Vergleich zwischen dem Risiko von Nebenwirkungen und dem Impfschutz vor der Krankheit entscheidend.
Da denke ich, ist eben oft so, dass die Leute, die impfskeptisch sind, die Gefahren durch eine Krankheit eher unterschätzen und die Gefahren durch Nebenwirkungen der Impfung eher überschätzen.
Die WHO schätzt, dass Impfstoffe heute jedes Jahr 2 bis 3 Millionen Todesfälle verhindern. Die Geschichte des Impfens, da sind sich die Experten einig, ist eine Erfolgsgeschichte.
13 Uhr und gleich im 1. und 4. Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet, dass ärmere Länder bei den Corona-Impfungen benachteiligt werden und appelliert an die Solidarität der reichen Länder. Völkerrechtsprofessor Armin von Bogdande im Tagesgespräch zur schwierigen Aufgabe, den Impfstoff gerecht zu verteilen. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Corsin Kaviezel.
Der Wehrpflichtersatz in der Schweiz ist in gewissen Fällen diskriminierend. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Urteil festgehalten. Es ging um den Fall eines aus gesundheitlichen Gründen untauglichen Mannes. Der Verein Freunde der Verfassung hat die Unterschriften für das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz eingereicht. Das Gesetz ist bereits in Kraft und regelt diverse Aspekte rund um den Umgang mit der Corona-Pandemie. Der Wacker-Preis des Schweizer Heimatschutzes geht dieses Jahr an die Waadtländer Gemeinde Prangin. Dies, da sie dem wachsenden Siedlungsdruck gut begegne, etwa mit Investitionen beim historischen Ortskern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.